Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich beginne heute mal mit einer etwas ungewöhnlichen Frage, und das ist auch nicht Thema dieser Predigt, die eigentlich ist, aber es hat damit zu tun. Wer von Ihnen ist einmal in einer katholischen Messe gewesen, in einer regulären katholischen Messe? Oh, ja. Ja, das ist interessant. Weil nämlich der Predigttext, da gibt es einen Satz, wer in einer katholischen Messe bewusst dabei ist, der hat den da auch schon mal gehört. Ich sage gleich, was ich damit meine. Der Predigttext ist ein Bericht aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 8, Vers 5 bis 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht, und ich habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, dann tut er das. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solch einen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen, aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Ja, manche sind vielleicht gerade noch mal darauf gestoßen worden, dass das tatsächlich so ist, dass dieser römische Hauptmann, von dem Matthäus hier erzählt, unseren katholischen Geschwistern seit, ich weiß nicht, ob wirklich die ganze Zeit, aber bis heute, Woche für Woche, begegnet in einer Messe. In einem katholischen Gottesdienst, da ist es nämlich bei der Mitte, nämlich dem Abendmahl, der Eucharistie, der eigentliche Kern in der Liturgie, die die Gemeinde mitspricht. Und da hat dieser Satz vor den Einsetzungsworten einen festen Ort, mit einer kleinen Abwandlung. Die Gemeinde sagt: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ja, und dann kehrt er doch ein, der Herr, nämlich in Brot und Wein, in der Wandlung, so wie es unsere katholischen Geschwister feiern. Ich habe das deswegen erzählt, weil ich das so erstaunlich finde, dass das Wort eines ganz unbekannten römischen Offiziers und noch nicht mal eines Mitglieds des jüdischen Volkes einen solchen Stellenwert in der Geschichte unserer Kirche bekommen hat. Und das ist kein Zufall. Jesus, der hebt hier den Glauben dieses heidnischen Mannes vor allen anderen frommen Bewunderern seines eigenen Volkes ausdrücklich hervor. Und er sagt: So einen Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden. Und Sie können sich vorstellen, wenn so jetzt hier eine jüdische Gemeinde zusammensitzt und zuhört, was das für eine Empörung gegeben hat. Vor allen Dingen dieses scharfe Wort, was danach kommt, dass nämlich die Kinder des Reiches draußen bleiben. Und das ist bei Jesus ja oft so, dass er, um etwas besonders zu betonen, noch einmal ganz zugespitzt das Gegenteil sagt. Und so ist diese Geschichte für mich mehr als eine Wundergeschichte, eine Heilungsgeschichte. Ja, das lese ich. Aber es ist vielmehr eine ausdrückliche Erzählung oder eindrückliche Erzählung, was Glauben bedeuten kann und wie er aussehen kann. Drei kurze Gedanken. Das erste: Glauben bedeutet, sich auf fremdes Gebiet wagen und angenommen werden. Dieser römische Hauptmann, der hier im Mittelpunkt steht, der hat das äußerlich auch selber erlebt. Jetzt muss man das sich kurz vorstellen, der war nicht Teil dieser römischen Armee, die wir vor Augen haben bei der Passionsgeschichte von Pontius Pilatus unten in Judäa. Und das war ja oft ein sehr verhasstes Verhältnis, verbunden mit vielen Schikanen, auch Machtspielen im Alltag. Sondern hier im Norden von Galiläa, das ist Kapernaum, da ist ja an der obersten Grenze, nicht weit weg davon, die Grenze zu Syrien, Libanon. Und da regierte der jüdische König Antipas, allerdings ganz in Abhängigkeit von Rom. Und zum Schutz der Bevölkerung hatte man ihm eine römische Kohorte unterstellt, die die Aufgabe hatte, da oben für Ruhe zu sorgen. Wir wissen, wie umkämpft dieses Gebiet gerade heute ja auch ist. Und die kontrollierten die Grenzregion unter dem Kommando dieses Hauptmanns. Eine Hundertschaft. Und es ist ein Mann, der lange schon in einem fremden Gebiet unter einem fremden Volk gelebt hat. Aber offensichtlich, und das lesen wir in einer Parallelstelle, hatte er ein sehr gutes Verhältnis zum Volk. Und da ist ja eine Achtung gewachsen. Im Lukas-Evangelium heißt es aus dem Mund seiner Nachbarn, er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. So einer war das. Ein eindeutiges Zeugnis. Ein Soldat also, der sich schon durch seinen Dienst über viele Jahre, und das ist mir jetzt so wichtig an der Geschichte, auf fremdem Gebiet bewegt hat und dort gelebt hat, die Erfahrung gemacht hat, auch akzeptiert werden, einen Platz in der Region gefunden zu haben. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Genau das passiert oder etwas Ähnliches jetzt in einer ganz anderen, nämlich unmilitärischen Angelegenheit. Nämlich als sein Diener, und das ist mehr als ein Diener für ihn gewesen, so hört man es raus, vielleicht sogar ein Freund. Wobei bei den Römern damals die Sklaven eigentlich gar keine Person waren, sondern eigentlich eine Sache. Und der muss Qualen gelitten haben, wie er da zu Hause auf dem Bett liegt. Und dann wagt er sich in einen, für einen Ausländer, könnte man sagen, völlig fremdes Gebiet, ein neues Gebiet. Er, der Nichtjude, wendet sich in seiner Not an den Rabbi Jesus, obwohl er sicherlich Beziehungen zu den besten Ärzten gehabt hätte. Und wenn man sich da ein bisschen reindenkt, merkt man, da kommen zwei Welten zusammen, die normalerweise nichts miteinander zu tun haben, auch wenn sie damals in Galiläa in unmittelbarer Nachbarschaft lebten. Und ich frage mich, welche Überwindung muss das diesen römischen Mann gekostet haben, diese Grenzüberschreitung zu einem jüdischen Rabbi, auch innerlich. Einmal im Blick auf den Glauben, weil er ganz genau weiß, dass für Juden der Kontakt mit einem Ungläubigen sehr anstößig war. Aber auch er selbst, er verlässt nämlich eine ganz gewohnte Rolle. Gestern noch und auch weiterhin Vorgesetzter über 100 Mann, hat sie noch kommandiert, ihnen Befehle gegeben. Und jetzt steht er hier als ein Bittender vor dem Mann Gottes, den er aufgesucht hat. Des Gottes, der so ganz anders war als die römischen Götter, bei denen er zu Hause war. Er verlässt also sein Römerhaus und nicht nur das, sondern er verlässt sein gewohntes Denk- und Glaubensgebäude, weil er ahnt, dass ihm in Jesus hier eine Vollmacht begegnet, die mit seinen Dienstgraden überhaupt nicht zu erfassen ist. Er weiß vermutlich gar nicht viel über Jesus. Andere Bedienstete werden ihm das erzählt haben, dass da jemand ist, dieser besondere Rabbi. Aber offenbar hat es gereicht, dass eine Hoffnung in ihm groß geworden ist. Und das ist entscheidend. Er glaubt ganz fest, dass Jesus es ist, der die ausweglose Situation ändern kann. Das ist sein Glaube. Mehr hat er nicht in der Hand. Und das ist die erste Stelle, an der ich innegehalten habe beim Lesen. Denn ich glaube, dass diese Grenzüberschreitung im guten Sinne heute immer wieder passiert und damit ganz oft ein Glaubensweg anfängt. Das klingt dann allerdings etwas anders. Eigentlich passe ich nicht so richtig hierhin. Und ich würde mich ja auch nicht als fromm bezeichnen. In dieser Welt des Glaubens bin ich nicht wirklich zu Hause. Eher unsicher. Und die Kultur, die mir so in der Gemeinde begegnet, die ist mir noch an vielen Stellen fremd. Aber ich glaube, dass es hier um mehr geht. Und ich wünsche mir, etwas von Gott zu erfahren. Nicht nur in Kapernaum, auch heute kann man sich so erwartungsvoll aufmachen zu Jesus. Ja, und vielleicht waren das auch deine Gedanken damals, ganz am Anfang oder so ähnlich, als du dich hast einladen lassen im letzten Jahr von deiner lieben Nachbarin. Wir hören das gleich noch einmal ganz kurz aus deinem eigenen Mund. Als wir vor Weihnachten das Glaubensseminar Spur 8 abgeschlossen haben, da waren eine ganze Reihe dabei, die das vielleicht so auch von sich sagen würden. Ich habe mich, indem ich mich da angemeldet habe, das erste Mal auf fremdes Gebiet gewagt. Und ich weiß noch nicht, was mich da erwartet. Aber es hat sich gelohnt, in diese fremde Welt hineinzugucken und zu gehen. Und das kann man auch genauso sagen, wenn man schon länger und längst zu den Stammgästen gehört. Und das wäre so interessant, euch jetzt mal so zu fragen, bei wem war das auch damals auch so? Diese ersten Schritte in völlig unbekanntes Terrain. Und irgendwie ging es weiter. Du hast dich herausgewagt aus deinem sicheren Haus, und das ist nicht nur örtlich gemeint, erfüllt mit einer Hoffnung. Und wie überraschend und befreiend das ist, wenn Jesus hier diese vorsichtige Annäherung, diese schlichte, aber ehrliche Erwartungshaltung schon als Glauben preist. Haben Sie das gehört? Ja. Und damit sagt er, das ist zunächst entscheidend. Das ist zunächst entscheidend. Nicht dein theologisches Wissen am Anfang, deine christliche Sozialisation, dein Engagement. So wie er hier mit dem Hauptmann keine theologische Diskussion anfängt. Oder welcher Gott der Wahre ist. Sondern das, was du dir von mir erhoffst. Und ob du bereit bist, mir zu vertrauen. Auch wenn du noch nicht alles von mir weißt. Und damit, und das ist das Provozierende in dieser Geschichte, damit hebt er eine klassische Grenze auf, die damals so scheinbar selbstverständlich im Raum stand. Zwischen Juden und Heiden, zwischen fromm und nicht fromm, zwischen Gemeindeleuten und Kirchenfernen, bekehrt und unbekehrt. Ich kann das im Rückblick jetzt so deutlich sagen, aber es war auch damals ein langer Weg. Und wir kennen auch eine andere Geschichte, wo er eine kananäische Frau fast anfährt, die aber dann auch ihr geholfen wird. Und ich glaube, es war in Jesus, wenn ich das sehe, auch ein Weg, dass diese Grenzen von seinem Vater, von seinem himmlischen Vater offen wurden. Viele werden kommen vom Osten und vom Westen, am Himmelreich, am Tisch des Himmelreichs zu sitzen, sagt Jesus hier, weil sie eine Sehnsucht haben, Jesus zu begegnen. Und ich bin daran angehalten, weil ich gespürt habe, dass das die Sehnsucht und die Vision und die Leidenschaft ist, die ich mit in diese Gemeinde immer wieder und die wir auch gemeinsam mit hineinbringen. Wir haben das vor einigen Jahren mal so gesagt bei einem Mitarbeiterwochenende und das ist mir so hängen geblieben. Willkommen am Tisch. Dass wir zu diesem Tisch einladen, dass wir einen Raum schaffen möchten, bei dem Menschen Jesus begegnen. Und das nicht einfach, weil alles beliebig ist, aber als Anfang, dass wir gemeinsam wachsen. Und das heißt vielleicht aber zuerst, dass wir auch selber aufstehen und bei anderen Menschen, die wir kennen, am Tisch Platz nehmen. Und dass wir selbst unsere gewohnten Grenzen überwinden. Ich hörte neulich eine sehr schöne Beschreibung von Mission, dieses sehr umstrittene Wort. Den Menschen, die wir lieben, von dem erzählen, den wir lieben. Die Menschen, die wir lieben, von dem erzählen, den wir lieben. Auf diese Weise kommen Menschen mit Jesus in Berührung. Von dem Hauptmann wird nicht berichtet, was der Anstoß von ihm war, aber es können doch nur Menschen gewesen sein, die ihm davon erzählt haben. Und er hat sich hoffnungsvoll aufgemacht. Das Zweite, was ich hier sehe, Glaube heißt, die wahren Machtverhältnisse erkennen und sich ihnen anvertrauen. In diesem kurzen Gespräch, da folgt eine weitere Überraschung, ich habe sie eben angedeutet. Da steht jemand vor Jesus, der hat eine Menge Macht in seiner Hand. Und er ist es überhaupt nicht gewohnt zu bitten, sondern vielmehr zu befehlen. Der hat sein Leben und seinen Job gut im Griff. Und der spricht Jesus an mit Herr und macht gleich deutlich, dass er ganz genau weiß, was er da sagt. Auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan, nämlich dem Kaiser, und habe Soldaten unter mir. Will sagen, es gibt keinen machtfreien Raum. Jeder hat seine bestimmte Stellung, mit der er entweder unter oder über anderen steht. Also so kann er das zumindest sagen. Ich bin nicht bei der Bundeswehr gewesen. Einige von euch vielleicht schon. Da ist das ganz klar geregelt, bis ins Letzte. Nur so kennt er das aus dem Alltag. Und jetzt erkennt er, wo bei allem Einfluss die Grenze seiner Macht erreicht ist und wo er das Leben nicht mehr im Griff hat und wo es um wesentliche Dinge im Leben geht, und dazu gehört auch so eine Krankheit, bei denen sich nicht mehr einfach befehlen lässt. Und er muss sagen, meine Macht ist hier am Ende. Mir sagte mal jemand, angesichts des Leides sind wir alle gleich. Und ich muss manchmal daran denken, wenn ich am Krankenbett sitze und ich höre, wie jemand von seiner Stellung erzählt, von seinem Beruf, und er sitzt vor mir im Schlafanzug und sorgenvoll für die nächste Untersuchung, und auf einmal ist das alles, was wir in der Hand haben, nicht mehr unsere Macht. Ich denke an Gespräche unter Eltern, die doch so viel Gutes und richtig gemacht haben und dich bekennen müssen, dass das mit den Kindern oder mit einem Kind überhaupt nicht mehr läuft. Ich habe nichts mehr in der Hand. Dieser römische Chef, Soldat, der tut etwas, was sonst ganz selten vorkommt, der ordnet sich unter. Und er stellt sich und das Leben seines Freundes unter die Vollmacht Jesu, weil er dem lebendigen Gott begegnet. Befiehl nur ein Wort und ich weiß, mein Diener wird gesund. Und das bedeutet auch Glaube, vielleicht sogar der Kern, die eigene Ohnmacht einzugestehen und erkennen, wer in Wahrheit die Macht hat. Und Jesus die leeren Hände hinzuhalten und sie von ihm füllen zu lassen. Und wie schwer fällt uns das, diese Grenze einzugestehen? Gibt es Punkte oder Situationen, wo Sie das gespürt haben? Da ist unser Management zu Ende. Und wie oft gehen wir den anderen Weg? Ich muss es doch irgendwie selbst schaffen, mit dem Durchhalteappell an mich und andere. Jesus lädt uns mit dieser Geschichte ein, um das ehrliche Bitten um Hilfe bei ihm. Und das fängt manchmal ja unter Menschen an. Und dann bedeutet es auch, mein eigenes Selbstbild und meinen Stolz beiseite zu legen. Haben Sie das letzte Mal, wann haben Sie einen Menschen einmal in einer gewichtigen Sache wirklich um Hilfe gebeten? Wir merken, wie schwer uns das fällt. Es geht darum, dass wir gegenüber Gott uns nicht nur klein und schwach fühlen müssen, aber dass wir spüren, er hat die Dinge wesentlich in der Hand. Und da ist dieses Wort Demut heute ein sehr altmodisches, vielleicht auch unbeliebtes Wort, ein ganz wichtiges. Das heißt nicht, sich klein und minderwertig fühlen, sondern der Hauptmann sagt es so: Ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, aber ich vertraue darauf, dass du größer bist. Demut könnte heißen, sich selber richtig zu sehen, dass meine Grenzen, die ich erfahre, meine Hilfsbedürftigkeit kein Mangel sind, keine Bankrotterklärung, sondern das Gegenteil, gerade diese Ehrlichkeit ermöglicht eine neue Begegnung mit Gott und auch unter Menschen. Die Demut fragt, wer wirklich der Herr ist und wer mein Leben letztlich in der Hand hat. Ich muss ganz kurz anfügen, ich war am letzten Dienstag, war das glaube ich, oder letzte Woche wieder im Wald unterwegs zum Gebetsrunde am Hornberg, und ich hatte so mein Päckchen zu tragen, so mit manchen schweren Themen bei uns in der Gemeinde. Der Mittwoch steckte mir noch so in den Knochen, der Gemeindeabend und auch unsere Bautätigkeit. Und dann habe ich das einfach so Gott abgegeben. Und dann packe ich meine Losung aus, die ich im Handy immer dabei habe. Und da war ein Vers, den darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber ich habe ihn richtig verstanden. Der hieß: Der Herr hat dein Wandern durch diese große Wüste, also Wüste war jetzt nicht so sehr, aber dein Wandern auf sein Herz genommen. Oder ich habe dein Wandern auf mein Herz genommen. Und da habe ich plötzlich gemerkt, dass das genau das ist, was der Hauptmann auch hier erfährt. Die Lasten darf ich wissen, dass sie von Jesus mitgetragen werden. Ich schließe mit einer kurzen dritten Beobachtung. Glauben heißt zurückgehen und Jesu Gegenwart an jedem Ort erfahren. Wie schließt diese Geschichte? Nach solchen Begegnungen, da steht in den Evangelien oft der Satz, die Aufforderung, komm und folge mir nach. Menschen lassen ihr altes Leben, ihre Netze und ihr Zollhaus zurück und ziehen weiter mit Jesus. Aber hier entlässt er den Hauptmann nach Hause. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. In diesem Moment, als die beiden miteinander reden, da ist Jesu Hilfe schon bei dem Knecht angekommen. Und das finde ich bei dieser Geschichte so wunderbar. Sein Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Deshalb soll der Hauptmann nach Hause gehen, um zu erfahren, wie es weitergeht, dass es weitergeht und dass Jesu Nähe nicht gebunden ist an seine leibliche Gegenwart, wie er vor ihm steht. Und das ist ja das, was wir seit Pfingsten mit dem Heiligen Geist geschenkt bekommen haben. Und das ist meine Frage einfach zum Schluss, die ich auch für mich mitnehme. Wissen Sie, wo Sie morgen zu dieser Zeit sein werden? Das ist nicht sonderlich feierlich, die Vorstellung jetzt. Stellen Sie sich vor, dass Jesus schon da ist und dass er schon da angefangen hat zu wirken, wo wir hinkommen. Bei den Menschen, über die du dir hier Gedanken machst, bei den Themen, die dich nicht loslassen wollen. Und das ist das Ende der Geschichte und das ist auch das Ende jedes Gottesdienstes, ob jetzt in einer katholischen oder einer evangelischen Kirche. Wir werden entlassen in den Montag und die neue Woche mit der Zusage, der Herr segne dich. Und das heißt nichts anderes als, da wo du hingehst, da ist er schon da und hat schon angefangen zu wirken. Du darfst mit seiner Hilfe rechnen, denn er ist der Herr. Amen.